Schön, euch zu sehen. Man merkt doch, die Reihen sind ein bisschen licht geworden. Vielleicht sind auch schon einige zu den Familien unterwegs. Ja, die vierte Kerze, sie brennt wirklich und das große Fest steht ganz nah vor der Tür. Die Vorbereitungen dafür sind sicher schon bei euch allen im vollen Gange. Das Essen ist geplant, eure Kinder aufgeregt, es weihnachtet sehr. Überall herrscht große Vorfreude. Oder soll ich doch besser sagen, Hektik. Heiligabend, ach wie schön, die Familie kommt zusammen. Doch Moment, ist euch in diesen Tagen auch schon einmal ein Zweifel gekommen? Was ist eigentlich, wenn das alles mit Weihnachten gar nicht wahr ist? Wenn das mit Jesus in der Krippe, der Erlöser der Welt, doch nur eine von Menschen erfundene Geschichte ist. Vielleicht hat es diesen Jesus wirklich gegeben. Aber wer versichert mir, dass was ich in der Bibel lese, so stimmt, dass er wirklich für meine Sünden gestorben ist? Wie sagen doch meine Arbeitskollegen so mühlenartig vor sich hin, dass die Bibel doch über der Zeit doch immer wieder verändert wurde? Oder dass die Kirchen wichtige und aufklärende Schriften in ihren Kellern, ihren Katakomben zurückhalten? Die Wissenschaft uns ja meinen lässt oder bewiesen zu haben, wie die Welt, der Mensch wirklich entstanden ist. Dass wir alle eine zufällige Entwicklung von vielen Millionen von Jahren sind. So viele Meinungen um mich herum. Glaube gerade ich wirklich die Wahrheit? Kennt ihr solch einen Zweifel? Sie kommen auf einmal über mich herein. Aus dem Nichts werde ich von diesen Zweifeln überfallen. Und das nicht nur zu Weihnachten. Da ist die Jahreszeit so ziemlich egal. Manche Umstände führen dazu, dass selbst erfahrene Christen plötzlich vom Zweifel überwältigt werden können. Ein nicht erhörtes Gebet, ein Unfall, ein Verlust, eine Krankheit. Und schon ist er da, der Zweifel. Der Zweifel, der mein Glaubensfundament ins Wanken bringen kann. Ja, manchmal kommt solch ein Zweifel, auch weil ich sie leichtfertig heraufbeschwöre. So ist es mir vor wenigen Tagen gegangen und deswegen bin ich auch so zu dieser Predigt gekommen. Ich hatte Nachtschicht mit meiner Tochter Nele und schnell mal dachte ich reingeschaut, was so der Spiegel schreibt und dort prompt, da war wieder die passende Ausgabe zur Weihnachtszeit mit dem Titel »Die Bibel«. Das mächtigste Buch der Welt. Hört sich erstmal positiv an. Aber im Inhalt findet man dann dort einen Professor der Theologie, der dort interviewt wird. Und seine Aussage könnte man in gewisser Weise so zusammenfassen. Die Historiker sind sich im Grunde einig, die Bibel ist ein Werk, was über Jahrhunderte immer wieder verändert wurde. Eigentlich ein Schulbuch für jüdische Tempelpriester gedacht und dann als Volkslenker missbraucht wurde. Und das bis heute. Ja, die Bibel, das geben Sie zu, ist literarisch ein Meisterwerk. Das wird nicht bestritten, doch nicht wirklich tauglich, um mich über den wahren Gott aufzuklären. Und für einen kurzen Moment hörte ich diese Stimme in mir. Und was, Thomas? Wenn sie recht haben. Wenn das alles, was du glaubst, nicht wahr ist. Und da war er, der Zweifel, der sich blitzschnell in deinem Herzen festsetzen kann und dein Glaubensfundament ins Wanken bringt. Der Zweifel, er ist kein Randthema. Er ist so alt wie die Menschheit und irgendwann bekommt er uns alle einmal zu fassen. Da spielt es keine Rolle, ob ich noch frisch im Glauben bin oder ein erwachsener Christ oder ein Ältester in einer Gemeinde. Der Zweifel steht immer wieder vor unserer Tür und klopft bei jedem an. Ich denke da an Johannes den Täufer. Was für ein mächtiger Prophet. Jesus sagte, er war der größte Prophet. Er sagte das, weil Johannes der Täufer ja wirklich den Messias gesehen hat, ihn angekündigt hat. Und wir erinnern uns, was da in der Bibel steht. Er hatte eine vollmächtige Botschaft. Wie viele Menschen kamen und taten Buße, ließen sich von ihm taufen. Er war es doch, der sagte, als Jesus vor ihm stand, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er verstand es und er verstand sich selbst als nicht würdig, dem Messias die Schuhe zu binden, weil er wusste, wer da vor ihm stand. Und Johannes war es doch, der Jesus taufte. Und bei dieser Taufe erlebte, wie der Himmel sich öffnete, wie eine Taube herabkam und sich auf ihn setzte und er sich erinnerte, das war eine Prophetie. Und dann hörte er diese Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört, an dem habe ich Wohlgefallen. Und dann in einer Situation, die auch wirklich nicht leicht war für Johannes, er saß im Gefängnis, da überkam selbst ihn einen Zweifel. Ist Jesus wirklich der Messias, auf den wir gewartet haben? Und dann schickte Johannes seine Jünger und ließ Jesus fragen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Der Zweifel kann jeden von uns ins Wanken bringen. Ich denke auch an Markus, den Schreiber des Markus-Evangeliums. Auf der ersten Missionsreise mit Paulus und Barnabas packte ihn ein Zweifel am Auftrag der Mission. Und er verließ sie und kehrte nach Jerusalem zurück. Wie lange ist es her, wo der Zweifel an deiner Tür geklopft hat? Oder tut er es gerade? Doch hören wir uns Menschen selten über den Zweifel reden. Der Mensch ist halt doch gerne ein Verdrängungskünstler. Doch was kann ich tun, wenn der Zweifel mich überfällt und mein Glauben in Frage stellt? Predigtthema: Der Feind des Glaubens in mir. Wie begegne ich meinem Zweifel? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns ja, begegnest in jeder Situation, auch in unseren Zweifeln. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jetzt hier begegnest durch dein Wort und wirklich auch das mitgibst, was wir jetzt brauchen, Herr. Und dass du uns ermutigst, ja, wirklich wieder ganz neu zu begreifen, wie wunderbar du bist und ja, dass die Wahrheit wirklich in deinem Wort festgegründet ist. Herr, segne bitte jetzt deine Botschaft. Amen. Ja, guter Zweifel, schlechter Zweifel. Das ist heute der erste Punkt meiner Predigt. Guter Zweifel, schlechter Zweifel. Ich habe das mal abgekürzt mit GZSZ. Ich habe gedacht, das können sich vielleicht alle von euch oder besser merken. Ja, meinte jetzt aber nicht die Soap, sondern eben guter Zweifel, schlechter Zweifel. Und mein zweiter Punkt: Wie begegne ich meinem schlechten Zweifel? Ich möchte heute über den Zweifel predigen. Ich möchte heute uns ermutigen, wenn wir einen Zweifel haben, dass wir ihn angehen, dass wir gegen ihn vorgehen, dass wir ihn nicht dulden. Aber schauen wir zuerst, ja, was ein guter und was ein schlechter Zweifel ist. Denn wir werden feststellen, es gibt auch gute Zweifel. Der Duden definiert Zweifel ganz allgemein als eine schwankende Ungewissheit darüber, ob man etwas glauben soll oder nicht. Oder ob mein Handeln richtig ist oder nicht. Und so eine schwankende Ungewissheit hat natürlich eine Auswirkung auf mein ganzes Leben. Denn der Zweifel spielt sich dann ja nicht nur in meinem Kopf ab, sondern hat eben Auswirkungen. Ich zögere, ich kann keine Entscheidung treffen, ich kontrolliere alles dreimal, wir haben Furcht, der Zweifel kann mich zermürben. Dabei braucht der Zweifel an sich nicht immer eben negativ sein. Es gibt auch einen guten Zweifel oder einen berechtigten Zweifel, einen legitimen Zweifel. Denn ein Zweifel kann mich auch schützen, indem ich noch einmal etwas sorgfältig kontrolliere. Wie oft standen wir schon vor der Haustür und haben gedacht, habe ich den Herd jetzt ausgemacht? Habe ich jetzt die Kerze ausgemacht? Habe ich das Licht ausgemacht, die Tür abgeschlossen? Und wir sind nochmal zurückgegangen und manchmal war es gut, dass wir dem Zweifel ja nachgegangen sind. Der Zweifel kann dich auch anspornen, dich zu etwas antreiben, zu etwas genau zu erforschen. Du bist dir nicht ganz sicher, du zweifelst über etwas und denkst, da gucke ich aber nochmal nach. Und du bekommst mehr Wissen, du kommst Erkenntnis. So kann der Zweifel auch mich vor einer Entscheidung, vor einer waghalsigen Entscheidung bewahren, mich selbst schützen, vor meiner Selbstüberschätzung. So kann der Zweifel in uns auch durch die Stimme des Heiligen Geistes kommen, von Gott, der dabei ist, uns zu führen und uns sagt, hey, überleg noch einmal, ob das so richtig ist, was du über mich glaubst. Und so kann der Zweifel ein Anfang sein, Gott zu suchen, aber auch der Anfang sein, sich von Gott zu entfernen. Das zeigt uns, dass wir unsere Zweifel bewusst anschauen sollten. Es gibt eben diesen guten, berechtigten Zweifel und eben auch diesen schlechten Zweifel. Und diesen schlechten Zweifel definiert die Bibel als Form des Unglaubens oder des Kleinglaubens. Und er ist damit negativ kritisch gegenüber Gott. Und das ist vielleicht so ein bisschen dieses Erkennungsmerkmal. Wie erkenne ich einen Zweifel? Ist es ein Zweifel, der mich vielleicht wirklich warnt, oder ist es ein Zweifel, der mich kritisch werden lässt gegenüber Gott, gegenüber einer bestimmten Sache? Dann könnte er wirklich ein negativer Zweifel sein. Der Zweifel stellt Gott in Frage. Und damit ist er wohl gleich die Ursache dafür, dass ich im Glauben nicht vorwärts komme und Gott in meinem Leben nicht erfahre. Überprüf mal, vielleicht ist das gerade in der Vergangenheit so gewesen. Ist da vielleicht ein Zweifel? Denn dieser Zweifel raubt mir meinen Glauben. Und ohne Glauben, und das sagt uns die Bibel ganz deutlich, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hier lesen wir eine sehr starke Aussage, nämlich unmöglich. Hier steht unmöglich. Wir brauchen also Glauben, wenn wir Gott erfahren wollen. Und dass Gott erwartet in gewisser Weise einen Vertrauensvorschuss, den wir ihm geben. Glauben können wir hier als Vertrauen sehen. Wir brauchen Vertrauen in Gott. Auch dann, wenn wir zweifeln. Am Anfang oft nur einen kleinen Schritt des Vertrauens auf Gott zu. Und dann werden wir erleben, dass Gott einen viel größeren Schritt auf uns zutut. Vielleicht gibt es gerade eine Sache bei dir, wo du merkst, hier sollte ich jetzt Gott vertrauen. Und es ist dann eben nicht zu tun, beschreibt die Bibel als Unglaube oder Kleinglaube. Und das ist eine Form des Zweifels. Zwei Beispiele. Abraham, so lesen wir es im Römerbrief, zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes. Hier sehen wir, dass der Zweifel im Zusammenhang mit dem Unglauben steht, auch wenn es hier in positiver Form steht, was Abraham hier tut. Der Unglaube ist eine sehr starke Form des Zweifels. Zum Beispiel kann ich an dem guten Wesen Gottes zweifeln, an seiner Liebe zu mir. Und wenn das passiert, dann das erschüttert meinen ganzen Glauben. Aber auch an seiner Glaubwürdigkeit, vor allem an der Bibel, kann ich zweifeln. An seiner Macht, bis dahin, dass wir ganz an Gottes Existenz zweifeln können. Das ist wirklich großer Unglaube, wenn ich gar nicht mehr an Gottes Existenz glauben kann. Wie oft haben wir schon gehört, ich kann das einfach nicht glauben. Punkt, Punkt, Punkt. Ich kann das einfach nicht glauben. Und so war es auch dieser Zweifel, der den Menschen schon im Paradies von Gott wegbrachte, der Zweifel an Gottes Güte. Gott will mir etwas vorenthalten mit diesem Baum, der schöne Früchte trägt, dachte Eva. Gott will mir etwas vorenthalten. Wir werden kritisch gegenüber Gott. Und wie ist es bei uns? Wir haben einen unerfüllten Wunsch und fangen an, an Gottes Güte zu zweifeln. Und wenn wir das nicht stoppen, frisst sich der Zweifel des Unglaubens immer tiefer in unser Herz. Und deshalb die ernste Frage, gibt es bei dir, bei mir einen Zweifel des Unglaubens, der dich hindert, einen Glaubensschritt zu gehen? Überleg einmal, ob solch ein Zweifel es gerade in dir gibt. Gibt es etwas, was du nicht glauben kannst, obwohl es die Bibel es dir zusagt? Abraham, er vertraute Gott, dass er sein Wort, seine Verheißungen an ihm erfüllen würde. Und das hat seinen Zweifel besiegt. Denn wenn wir uns die Biografie von Abraham anschauen, dann stellen wir fest, er hat oft gezweifelt. Aber jedes Mal, wenn er diesen Zweifel überwunden hat, wurde sein Glaube stärker. Und dann kam er an den Punkt, dass er selbst als er 100 Jahre war, Gott vertraute und wusste, er würde ihm einen Nachkommen noch schenken. Er glaubte, als Gott ihn herausführte und ihn in der Nacht und in diesen Sternenhimmel blicken ließ, dass seine Nachkommen einmal so zahlreich werden würden wie die Sterne. Nachdem er den Zweifel erwunden hat, wurde sein Glaube fester. Ein zweites Beispiel. Petrus, wir kennen seine Geschichte. Ich glaube, das ist die häufigste, erwähnteste Beispielgeschichte in der Bibel. Ich glaube, sie fasziniert uns einfach. Wir haben sie alle schon gehört, als er diesen mutigen Schritt über die Reling tat, auf das Wasser. Erst letzten Sonntag haben wir sie hier von Chris gehört, sie auch gebraucht, als er hier Gottesdienstleitung hatte. Und nachdem Jesus ihn gerettet hatte, bekommt Petrus zu hören, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Der Kleinglaube ist auch eine Form des Zweifels, dass Petrus hier wirklich der Zusage Jesu nicht geglaubt hat oder nicht mehr glauben konnte. Und dabei war Petrus gläubig. Und ich würde sogar sagen, aus meiner Perspektive hatte Petrus einen wirklich großen Glauben. Ich meine, ich glaube, wir wären alle froh, wenn wir den Glauben hätten, den Petrus gehabt hat. Aber in dem Moment war sein Zweifel größer als sein Glaube. Und er fing an zu sinken. Und das ist immer etwas. Wenn unser Zweifel größer wird als der Glaube, dann fangen wir an zu sinken. Das ist auch bei uns so. Da müssen wir nicht auf dem Wasser stehen. Das können wir auch ganz so bildlich verstehen. Auch dieser Zweifel des Kleinglaubens ist kritisch gegenüber der Zusage Gottes. Wir sind gläubig, aber wir trauen Gott etwas nicht zu. Und wenn wir merken, dass unser Zweifel größer ist als unser Glaube, dann sind wir kleingläubig. Jesus sagte einmal zu den Jüngern, wenn wir den Glauben hätten in der Größe eines Senfkorns, dann könnten wir Berge versetzen. Da müssen wir uns wohl die Frage fallen lassen, wie groß ist unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott. Bei uns allen hat der Glaube sicher noch Wachstumspotenzial. Und wenn wir weniger zweifeln würden und Gott unser ganzes Vertrauen entgegenbringen könnten, dann würden wir unser Vater im Himmel und seine Handeln noch viel öfter ganz persönlich in unserem Leben erfahren. Der Zweifel in uns muss weg, denn er hindert uns in unserer Beziehung zu Gott. Der Zweifel muss weg. Deshalb der wichtige zweite Punkt, wie begegne ich meinen schlechten Zweifel? Wie kann ich meinen Zweifel überwinden? Könnt ihr mir sagen, was haben ein schlechter Zweifel und Rost gemeinsam? Weiß das jemand von euch? Was? Ja. Ja, ja. Noch jemand einen Vorschlag? Hm? Ja, man merkt, es gibt viele Möglichkeiten, ja. Sie entfalten ihre zerstörerische Wirkung, wenn man nicht aktiv gegen sie vorgeht. Das war so mein Gedanke dazu. Sie entfalten ihre zerstörerische Wirkung, wenn man nicht aktiv gegen sie vorgeht. Wir sollen also unseren Zweifel nicht einfach akzeptieren. Das ist ein, denke ich, ein wichtiger, wenn du heute alles vergisst, akzeptiere nicht deine Zweifel, sondern gehe gegen ihn vor, um ihn zu überwinden. Dabei dürfen wir wissen und auch fest darauf bauen, dass Jesus uns auch als Zweifelnde begegnet und hilft. Denken wir nur an meinen Namensvetter Thomas, den Jünger. Er zweifelte stark an der Auferstehung Jesu. Das kann ich nicht glauben. Erst wenn ich meine Hände in seine Hände lege, wenn ich meine Hände in seine Seite lege, dann will ich glauben. Und Jesus begegnet ihm dennoch. Und erfüllt ihm sogar seinen Wunsch. Er darf seine Hände in die Male der Nägel legen und in die Seite fassen, wo der Speer des Soldaten eingedrungen war. Jesus begegnet ihm auf diese Weise. Und ich habe mir gedacht, warum? Vielleicht gerade deshalb, weil Thomas trotz seiner großen Zweifel im Kreis der Jünger geblieben ist. Er ist ja nicht einfach gegangen. Er hat sich weiter mit ihnen getroffen. Er war wieder da an dem Abend. Er war dabei. Und damit war er ein Suchender. Und das ist wichtig, ein Suchender zu sein, ein Suchender zu bleiben. Sei ein Suchender in deinem Zweifel, denn darauf liegt die Verheißung, dass der Suchende auch finden wird. Bleibe wie Thomas im Kreis deiner Geschwister, deiner geistlichen Geschwister, auch wenn du im Zweifel steckst. Wichtig sind diese Worte, die Jesus nämlich dann dem Thomas mitgibt. Er sagt nämlich, du hast geglaubt, weil du gesehen hast. Selig oder glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Auf das Nichtsehen und doch Vertrauen liegt die größere Verheißung. Denn gerade dann, wenn wir Gott trotz unserer Zweifel vertrauen, Gott, ich zweifle, aber ich gehe diesen Schritt trotzdem, gerade dann wird unser Glaube anfangen zu sehen. Weil Gott handeln wird. Weil darauf Gott seine Verheißung gelegt hat. Wenn wir aber einfach nur warten, bis irgendetwas passiert, oder ich will erst sehen und dann, darauf liegt nicht so die große Verheißung. Aber wenn wir dann trotzdem gehen in dem Vertrauen, dass Gott dann sichtbar wird, werden wir ihn erleben. Was uns dabei hilft, wenn wir offen über unsere Zweifel mit Gott sprechen. Denn Gott antwortet den ehrlichen Suchenden, selbst dann, wenn wir ganz an der Existenz Gottes zweifeln. Auch wenn sich das zuerst unlogisch anhört. Man zweifelt an Gott, vielleicht sogar an seiner Existenz, aber ich rede trotzdem mit ihm. Aber der Zweifel entscheidet eben nicht darüber, ob es Gott gibt oder nicht. Und selbst wenn ich dann nur mit der Luft reden sollte, tut das auch keinem weh. Also rede mit Gott auch dann, wenn du an ihn zweifelst. Es ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich mit Gott ehrlich umgehe und ihm meine Zweifel meine Erfahrungen, da wo ich gerade Probleme habe im Glauben, Gott ehrlich und offen mit mir ist. Gott lässt den ehrlichen Suchenden nicht im Stich und deshalb ermutige ich jeden, wenn ich im Gespräch bin und ich merke, der zweifelt völlig an der Existenz Gottes, auch einfach mal dieses Gebet zu sprechen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann tue etwas, damit ich an dich glauben kann. Oder Herr, du siehst meinen Kleinglauben, hilf mir und stärke meinen Glauben. Denken wir an den Vater aus Markus 9, dessen Sohn schwer krank war. Er brachte ihn ja, seinen Sohn, erstmal zu seinen Jüngern, die hatten auch nur einen kleinen Glauben, sie konnten ihn nicht heilen, sie konnten ihn nicht retten. Und dann kommen sie zu Jesus und Jesus sagt ihm, dem Glaubenden ist alles möglich. Und sogleich schrie der Vater, heißt es weiter, und sagte, ich glaube, helf mir aus meinem Unglauben heraus. Bittet und es wird euch gegeben werden. Für mich war es die Erfahrung, wenn ich mit Gott offen über Zweifel rede, ich auf seine Hilfe zählen darf. Gott hilft mir, meine Zweifel zu überwinden. Was kann ich noch tun, wenn der Zweifel an mir nagt? Für uns, die wir Christen sind und uns in Zweifeln kommen, lohnt sich oft ein Blick zurück, um sich daran zu erinnern, was habe ich schon mit Gott erlebt. Als Johannes, der Täufer, wir erinnern uns an den Anfang der Predigt, als zweifelte, verweist ihn Jesus auf seine bereits geschehenen Taten. Er kriegt nämlich dann als Antwort zurück: Schau, Johannes, was passiert. Blinde sehen wieder, Lahme gehen wieder, sogar Tote wurden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündet. Johannes, schau zurück, was geschehen ist und glaube wieder. Auch viele Schreiber der Psalmen erinnern sich in Krisen an das, was sie selbst oder auch andere mit Gott schon erlebt haben. Wir lesen ganz oft darüber, dass in die Geschichte geschaut wird und sagt: Gott, da hast du uns geholfen, da hast du das Meer geteilt, da hast du uns versorgt, da hast du uns Kriege gewinnen lassen. Als mich die Stimme des Zweifels erreichte, was, wenn ja dieser Theologieprofessor vom Stern doch recht hat, da habe ich mich auch an die Dinge erinnert, die ich bereits mit Gott erlebt hatte, und die Stimme des Zweifels wurde gleich leiser. Und dann habe ich auch noch darüber nachgedacht, wie oft mir die Bibel mit ihren wunderbaren Versen geholfen und mich ermutigt hat. Wie oft habe ich erlebt, dass die Worte der Bibel ehrlich und genau zutreffend sind und der Zweifel war kaum noch zu spüren. Und dann habe ich mich an all die Verheißungen Gottes erinnert, an Gottes Prophetie, die wir in der Bibel finden, dass Gott uns seinen Sohn und schon so lange vorher angekündigt hat. Über 350 Prophetien weisen auf Jesu, auf sein Kommen hin und werden so genau schon lange vorher prophezeit und Jesus hat alles erfüllt. Es ist genauso eingetroffen, wie es die Propheten gesagt haben, im Auftrag Gottes. Wir können ganz getrost Weihnachten feiern. Die Geburt Jesu können wir feiern, denn es ist wahr, Jesus ist der angekündigte Messias. Die Bibel und wie sie geschrieben ist, ist so ein wunderbares Buch. Und das hat vorhin auch Olli gesagt. Es ist so ein wunderbares Buch. Und das Wunderbare ist noch dabei, wenn wir das tun, was darin geschrieben steht, werden wir nämlich genau das erleben, was Jesus den zweifelnden Pharisäern sagt. Er sagt ihnen nämlich: Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Wenn du wissen möchtest, ob die Bibel Gottes Wort ist und damit Wahrheit ist, tue das, was du in ihr liest, und du wirst selbst herausfinden und brauchst dich nicht auf einen Professor stützen, der selber im Zweifel steckt, dass das, was darin steht, wirklich Wahrheit ist. Das Hinschauen auf die Taten Gottes lässt mich auch meine Umstände, die mich zweifeln lassen, aus einer anderen Perspektive sehen. Danke, Andrea, für dein Zeugnis. Genau das ist es. Wenn ich auf das schaue, was ich mit Gott erlebt habe, dann werden meine Umstände, meine Probleme in einem ganz anderen Licht erscheinen. Ach, Gott hat mir da schon geholfen. Und das hat er getan. Und da hat er jemandem geholfen. Er ist also wirklich dazu in der Lage. Und schon verändert sich das. Mein Vertrauen wächst wieder. Und da sind wir auch wieder bei Petrus. Er zweifelte in dem Moment, wo er nicht mehr auf Jesus sah, sondern auf seine Umstände. Hier waren es die mächtigen Wellen. Und diese Wellen können auch ein Bild für unsere Umstände sein. Nämlich die Frage, auf welche Wellen achten wir? Sind es vielleicht die Meinungen von meinen Freunden, die mich beunruhigen? Ist es gerade die Arbeitsstelle, die Versorgung im Alter, die mir Sorgen macht, Probleme in der Schule? Petrus fing eben dann an zu sinken, als er weg von Jesus und auf seine Umstände sah. In dem Moment wurde sein Zweifel größer als sein Glaube. Aber wenn wir uns an die erlebten Taten Gottes erinnern, sehen unsere Probleme gar nicht mehr so mächtig aus. Und wir fassen Mut und vertrauen Gott. Und wir dürfen wissen, wenn Jesus uns auf einen bestimmten Weg geschickt hat uns zu etwas beauftragt hat, dann hat er uns auch befähigt. Wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, dann hat er dir auch all die Gaben dazu gegeben. Und das lesen wir im Petrusbrief. Das heißt es nämlich, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat nach seiner Erkenntnis. Gott weiß alles über dich. Du kannst ihn auch nie enttäuschen. Du brauchst ihm auch nichts verheimlichen. Er weiß alles über dich. Und deswegen, weil er auch alles weiß, und wenn er dir dann einen Auftrag gegeben hat, hat er dir auch alle dazu nötigen Gaben und Fähigkeiten gegeben. Wenn er dir einen Auftrag gegeben hat, dann hat er dich auch befähigt. Er schickt dich ja nicht los und sagt, du schaffst es sowieso nicht. Wenn Gott dich beruft, dann hat er dich auch befähigt. Und selbst dann, wenn Schwierigkeiten auftreten, dann hat er dich trotzdem befähigt. Dann hat er dir doch all die nötigen Gaben dazu gegeben. Vertraue ihm. Ein weiser Mann sagte mir einmal Folgendes: Thomas, zweifel nicht in der Dunkelheit an dem, was Gott dir klar gemacht hat im Licht. Zweifel nicht in der Dunkelheit an dem, was Gott dir klar gemacht hat im Licht. Wenn Gott dir an einem hellen Moment deiner Stunde mal etwas gesagt hat und gesagt, das tue oder das ist, was ich dir mitgebe, und am nächsten Tag wird es dunkel, dann zweifel nicht an dem, was er dir im Licht gesagt hat, wenn du wirklich klar bei Verstand warst, wo du es wirklich begriffen hast. Ich möchte die Gedanken noch einmal zusammenfassen und die Predigt auch schließen. Ein zweifelnder Christ ist also nichts Ungewöhnliches. Jeder von uns kennt Zweifel. Wir dürfen jedoch diesen Zweifel eben nicht verharmlosen. Im Judasbrief heißt es, und das ist eine Stelle, die ich mir noch reinnehmen möchte, im Judasbrief heißt es, und der einen, die zweifeln, erbarmt euch, rettet sie, indem er sie aus dem Feuer reißt. Diese Worte zeigen uns, wie ernst wir den Zweifel nehmen müssen, denn Menschen, die an Gott zweifeln, die brennen schon. Das heißt, der Zweifel brennt in ihnen und zerstört wie ein Feuer ihren Glauben. Reden wir also einen Zweifel nicht klein, nehmen wir ihn ernst und erbarme dich über die, die zweifeln, und helfe ihnen aus ihrem Zweifel hinaus, indem du dir Zeit für sie nimmst und ihren Glauben neu stärkst. Denn daran liegt die rettende Antwort, dem Zweifel dem Glauben entgegenstellen. Denn Glauben, der noch nicht sieht, denn diesen Glauben, der noch nicht sieht, aber sehen wird, wenn wir Gott vertrauen. Diesen Glauben, den müssen wir ihm entgegenstellen, dem Zweifel. Im Epheserbrief 6, Vers 16 steht, dass der Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen wird. Der Zweifel ist einer dieser feurigen Pfeile Satans. Und die Antwort liegt im Vertrauen auf Gott. Wenn du zweifelst, dann bleibe wie Thomas ein Suchender im Kreis deiner Gemeinde. Rede offen mit Gott über deine Zweifel und bitte ihn um Hilfe wie dieser Mann aus Markus 9. Hilf mir aus meinem Unglauben heraus. Dann haben wir noch darüber gehört, dass Christen, die zweifeln, die Möglichkeit haben, zurückzuschauen. Zurückzuschauen auf die großen Taten Gottes in ihrem Leben, aber auch in dem Leben von anderen. Und das hilft uns, unsere Umstände in einem anderen Licht zu sehen. Im Zweifel nehme dir trotzdem die Bibel zur Hand, und was du liest, das tue. Und du wirst merken und du wirst erleben, wie Gott zu seinem Wort steht. Da, wo du mit Gottes Hilfe den Zweifel besiegst, wächst dein Glaube. Aber nehme bitte jeden Zweifel ernst, nur dann wirst du ihn zum Schweigen bringen. Ich möchte hier die Predigt schließen und dich einfach auch nochmal bitten, wenn du Gebet wünschst, wir Ältesten sind auch gerne für euch da, indem wir für euch beten, auch wenn ihr gerade zweifelt, ganz offen damit umzugehen. Wir würden gerne für euch beten und freuen uns, wenn ihr davon Gebrauch macht. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns begegnest. In jeder Situation, auch Herr, wo wir zweifeln, bist du da und möchtest uns aus diesem Zweifel herausretten. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir ja, mutig sind, wirklich Glaubensschritte zu gehen. Auch in der kommenden Woche, Herr, dass wir dir vertrauen und dass wir erleben dürfen, Herr, wie du mit deinem Wort, Herr, umgehst, Herr, dass es die Wahrheit ist und dass du dein Wort wahr machst an uns selbst. Herr, hab Dank dafür. Wir bitten um deinen Segen, Herr, für uns. Amen.